Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende, liebe Studierende, seien Sie herzlich willkommen. Ich hoffe sehr, dass Sie sich von den Abgründen unserer Sendungen der letzten Woche erholt haben und darf Ihnen versprechen, dass es in dieser Woche nicht ganz so dunkel zugehen wird und auch, dass die schwierigen Überlegungen vom letzten Mal sich doch lohnen werden. Wir werden sie später noch gut gebrauchen können. Sie erinnern sich ja daran. Im Instant Replay sind uns zwei verschiedene Verkörperungen der Zeit selbst begegnet. Das war einmal der Kronos, die ausgedehnte, andauernde Gegenwart, die sich immer absetzt gegen Vergangenheit und Zukunft, aber sich auch auf diese beiden stets ausdehnt. Sie kann alles umfassen, aber sie kann den Wandel und das Wechselhafte nicht begreifen. Andererseits war da Aeon. Aeon setzt Zeitpunkte und zerteilt alles in das, was jeder vor und jeder nachliegt. Aber Aeon hat selber keine Ausdehnung. Das Instant Replay kann sowohl die Gestalt des Kronos annehmen, wenn es nämlich die Gegenwart immer weiter dehnt und ausdehnt und stillstellt, und es kann als Aeon fungieren, wenn es die laufende Übertragung unterbricht und wenn es den unfasslichen Zeitpunkt umkreist, der im Zentrum eines Geschehens als dessen Wendepunkt, als dessen Ursache liegt. Beide schließen einander völlig aus, aber sie benötigen einander. Und ihr Zusammenspiel wird im Instant Replay sichtbar. Instant Replay ist chronografisch und äonografisch. Mitten in die laufende Zeit wird dabei eine zweite Zeit, eine zweite Gegenwart, eine verdoppelte Verdoppelung der Zeit eingetragen, die wir mit Gilles Deleuze die Gegenverwirklichung genannt haben. Heute nun und im Rest dieser Woche geht es aber um ein anderes technisches Verfahren des Fernsehens, das aber auf die televisive Zeitgestaltung mindestens genauso nachhaltig einwirkt. Es revolutioniert den Schaltbildcharakter des Fernsehens. Die Rede geht von der Fernbedienung, Remote Control. Die Geschichte der Fernbedienung und der Fernwirkung reicht weit zurück, kulturell und technisch. Sie kann ja leicht bis in magische Praktiken und Medien zurückverfolgt werden. Ein Zauberstab oder ein Voodoo-Ritual sind bereits Werkzeuge und Praktiken der Fernwirkung. Doch bleiben wir beim Fernsehen. Die erste Fernbedienung, durch die eine Zuschauerin das Fernsehgerät betätigen und bedienen konnte, ohne aus dem Sessel aufzustehen und die Schalter und Tasten unmittelbar zu berühren, hieß bezeichnenderweise Lazy Bones. Sie wurde von dem Gerätehersteller Zenit im Jahr 1950 eingeführt. Sie war mit einem recht schweren Kabel mit dem Gerät quer durch das Wohnzimmer verbunden. Die Legende besagt, dass der Direktor der Firma Zenit, ein gewisser Eugene F. McDonald, den Auftrag zur Entwicklung des Lazy Bones gab, weil er der Werbeeinblendungen überdrüssig war und dies auch seinen Kunden unterstellte. Ungestört und in Ruhe sollte die Zuschauerin die Werbung durch Programmwechsel umgehen können, ohne aufzustehen. Das elektromechanische Gerät war aber schwerfällig. Es kommandierte Elektromotoren, die mechanisch den Frequenzregler im Fernsehapparat bedienten, was langsam vonstatten ging. Zudem lagen die dicken Kabel im Wohnzimmer hässlich und schwerfällig und auch gefährdend herum. Außerdem erschöpften sich die Batterien der Fernbedienung wegen des relativ hohen Stromverbrauchs ziemlich rasch. In dieser Form jedenfalls konnte sich die Fernbedienung zunächst nicht durchsetzen. Deshalb entwickelte der Ingenieur Eugene Polley 1955, ebenfalls für Zenit, ein bemerkenswertes Gerät, die Flashmatic. Sie war drahtlos und nutzte Licht als Transmissionsmedium. In den vier Ecken des Fernsehgeräts wurde jeweils ein Lichtsensor angebracht. Die Fernbedienung bestand aus einer Art Lichtpistole, mit der ein Lichtstrahl gezielt auf einen der Sensoren gerichtet werden konnte. Und dadurch konnte man einen Kanal weiter oder einen Kanal zurückschalten, von Programm 2 auf 3 oder von 3 auf 2. Man konnte den Ton ab- oder anschalten und das ganze Gerät ein- oder ausschalten. Auch dieses schöne Teil überzeugte indes nicht. Zu leicht konnten Lichtstrahlen aus anderen Quellen, etwa helles Sonnen- oder Deckenlicht, die Sensoren auslösen und ungewollte Kanalwechsel erzeugen oder das Gerät ganz abstellen. Außerdem war das Zielen mit der Lichtpistole nicht ganz einfach. So stellte Zenit dann 1956 ein wiederum neues Gerät vor, das Zenith Space Command. Das Space Command funktionierte auf mechanoakustischer Basis. Durch das Drücken einer der vier großen Tasten des Geräts wurde mechanisch durch Druck Luft durch eine Pfeife getrieben, die einen für Menschen unhörbaren Ultraschallton erzeugte. Später, in Nachfolgeapparaten ab 1961, wurde die Tonerzeugung dann elektronisch ermöglicht. Dies war weit weniger aufwendig und auch sehr viel preisgünstiger. Und in dieser Form setzte sich dann die Fernbedienung im weiteren Verlauf der 60er Jahre auch bei anderen Herstellern in einem ersten Verbreitungsschub immerhin schon millionenfach durch. Das Verfahren hatte aber auch erhebliche Probleme. Hunde zum Beispiel reagieren auf die erzeugten Ultraschalltöne und manchmal lösen sie sich auch unwillentlich aus, zum Beispiel wenn man einen Schlüssel auf eine Glasplatte legt. In den 70er Jahren dann entwickelte sich die Fernbedienung nochmals weiter. Der Grund war nicht so sehr die Störanfälligkeit des elektroakustischen Geräts, sondern die Tatsache, dass die Zahl verfügbarer und empfangbarer Kanäle inzwischen sprunghaft angestiegen war. Statt 2 oder 3 Programme konnte man bald 13 oder gar 20 empfangen. Das lag an den neuen Verbreitungstechnologien, zunächst des Kabelempfangs, dann der Satellitentechnik. Speziell in Europa kam die Aufhebung der Sendemonopole hinzu. Bis dahin durften nur staatliche oder öffentlich kontrollierte Sender betrieben werden. Nun aber wurden private und auf Gewinnerzielung ausgerichtete Sender erlaubt. Diese Marktöffnung fand zunächst in Italien ab 1977 statt und nachfolgend dazu auch in fast allen anderen Ländern Europas. Damit aber genügte die Fernbedienung als einfache Funktion des Herauf- und Herunterschaltens auf der Liste der Sender nicht mehr. Sender 2 zu Sender 3 und Sender 3 zu Sender 2 und zurück zu 1, das ging noch. Aber um von Sender 16 auf Sender 2 zurückzuschalten, war es viel zu umständlich, erst alle dazwischenliegenden Sender durchzuspielen. Für das Fernsehen in seiner entfesselten Form, nach diesen Reformen und technischen Umgriffen, war es essentiell, dass die Navigation dieses Programms möglich wurde. Neben dem Abschreiten der Kanalfolge sollte deshalb ein wahlfreier, sprunghafter Zugriff ermöglicht werden. Die schlichte Zahl, die Nummer des Kanals, sollte eingetragen werden können und dann sollte der Kanal erscheinen. Zudem sollten auch andere Bildfunktionen wie die Helligkeit und der Kontrast regelbar werden. Zu diesem Zweck wurde nun die Fernbedienung erneut umgestellt auf eine neue Basistechnologie, nämlich auf Infrarotwellen. Die neue Fernbedienung, die erstmals 1976 unter der deutschen Bezeichnung Telepilot und zunächst in Deutschland nämlich entwickelt, von Siemens für die Firma Grundig auf den Markt kam, konnte eine sehr große Vielzahl verschiedener Signale erzeugen. Diese Signale waren aus unglaublich rasch aufeinander folgenden Impulsen zusammengesetzt, die das Empfangsteil im Empfänger geradezu lesen konnte. Die Anzahl der Impulse unterschied die verschiedenen Befehle. So wurde eine zahlenmäßige, also eine erste digitale Kodierung realisiert. Die Digitalisierung des Fernsehens nimmt ihren Ausgang tatsächlich von der Fernbedienung. Außerdem wurde das Umschalten zwischen den Kanälen durch die Entwicklung der sogenannten Kapazitätsdiode stark erleichtert, weil nun unmittelbar von einer Frequenz auf eine andere umgeschaltet werden konnte, ohne langwierigen Sendersuchlauf. Beides zusammen führte nun dazu, dass sich die Infrarotfernbedienung weltweit in absolut relevanten Stückzahlen durchsetzte und schon ab 1980 überhaupt zur Standardausstattung von Fernsehgeräten statt zu einer kostspieligen Erweiterungstechnologie zählte. Und genau deshalb konnte sich das neue Fernsehen mit seinen vielen, vielen Kanälen überhaupt durchsetzen. Bis heute funktioniert die Fernbedienung im Prinzip auf der Basis dieser Entwicklung. Fernbedienungen wanderten auch bald aus der unmittelbaren Peripherie des Fernsehgeräts aus in weite Teile des Haushalts. DVD-Abspielgeräte, Diaprojektoren, HiFi-Anlagen, Garagentore, Klimaanlagen, Küchengeräte, Jalousien, PCs und vieles mehr wurden mit Fernbedienungen steuerbar. Mit der Vielzahl der Fernbedienungen im Haushalt entstand auch die Notwendigkeit der Einführung der Universalfernbedienung, die viele oder gar alle Geräte eines Haushalts bedienen kann, und des Fernbedienungsfindegeräts. Schließlich kam die doppelte Fernbedienung. Manche Fernsehgeräte haben gleich zwei Fernbedienungen. Eine, die wegen der Vielzahl der Funktionen eine enorme Anzahl von Tasten aufweist, mitunter über 60 an der Zahl, und einer zweiten reduzierten, die nur die alten Grundfunktionen des Geräts steuert. Heute wandern die Fernbedienungen zunehmend in das Mobiltelefon ein, das sich zum alltagsbegleitenden und ausprägenden Universalmedium fortentwickelt hat. Die Fernbedienung dient also der Navigation durch das ausgebreitete Angebot. Der Zusammenhang zwischen ihrer Durchsetzung und der Entwicklung der marktkapitalistischen Konsumgesellschaft ist dabei unübersehbar. Wir haben diesen Zusammenhang bereits im Zusammenhang mit dem Genre der Soap Opera und der Fernsehwerbung angetroffen. Die zugriffsfreie Auswahl aus einem offen daliegenden Angebot ist eine Konsumtechnik, wie sie für den Alltag unter den Bedingungen des Überangebots und der Warenkonkurrenz wichtig wird, für unser Verhalten im Supermarkt etwa. Es ist bezeichnend, dass es schon in den 50er Jahren in den USA ein Einkaufsfernsehen gab, Television Department Store, das vor den Augen der Konsumentin Waren ausbreitete, die sie dann per Bestellnummer über den Postweg bestellen konnte. Dieses Programm wurde auch bizarr damit beworben, dass Mütter damit von zu Hause aus die Kulturtechnik der Auswahl aus einem riesigen Warenangebot ihren Töchtern beibringen könnten. Heute werden nicht nur Waren, sondern mit ihnen und jenseits ihrer ganze Lebensweisen und Lebensentwürfe, Berufsentscheidungen, Erscheinungsbilder zur angeblich freien Wahl ausgeflaggt. Natürlich je nach Kaufkraft und sozialem und kulturellem Status fein differenziert. Als Kultur, Sozial- und auch Körpertechnik und als Technologie der Selektion, ihrer Revision und Wiederholung steht die Fernbedienung im Übrigen natürlich auch in der Genealogie der Computermaus. Die Computermaus und genauer die Maustaste dehnt das Anwahl- und Auswahlverfahren weit über das Fernsehangebot hinaus aus auf alles, was sich auf Computerbildschirmen und in den anklickbaren Fenstern zeigen und anzeigen kann. Was die Fernbedienung begonnen hat, setzt die Maus auf breiterer Basis fort, nämlich die Erfahrbarkeit der Welt als das weitestmögliche Repertoire für mögliche Selektionsentscheidungen, als ein Horizont von Wahlmöglichkeiten und letztlich selbst als wählbar. Sogar andere Personen und die Bindung an sie werden heute zur freien, aber auch revidierbaren und wiederholbaren Wahl gestellt. Heute allerdings ist die Geste eine etwas andere geworden. An die Stelle des Wegschaltens per Knopfdruck ist das Wischen oder Wegwischen getreten, anthropologisch etwas ganz anderes als die Geste des Zeigens. Seit der Fernbedienung jedenfalls stellt sich die Welt zur Wahl und als Wahl. Und die Maus und der berührbare Bildschirm setzen dieses Programm dann später in ungeahntem Umfang in die Tat um. Aber es beginnt doch mit der Fernbedienung. Und deshalb müssen wir sie uns noch genauer ansehen. Ein erstes und schon hochinteressantes Feld, in dem diese Veränderung beobachtbar wird, ist dasjenige der Kommunikation und der Kommunikationstheorie. Bis hierher, bis in die Zeit der Fernbedienung, war die Kommunikation, eingeschlossen die Massenkommunikation durch Fernsehen, im Großen und Ganzen begreifbar im Rahmen eines überaus populären und instruktiven Kommunikationsmodells. Dieses Kommunikationsmodell kennen Sie alle. Es stellt auch heute noch mehr oder weniger das epistemische Kernstück der Kommunikationswissenschaft dar. Es handelt sich um das sogenannte Shannon'sche Modell der Kommunikation als Informationsübertragung, benannt nach Claude Shannon, Ende der 40er Jahre einer der Urheber der mathematischen Informationstheorie. Andere benennen dieses Modell gern nach seinen früheren Formulierungen, bei Karl Bühler und bei Roman Jakobson. Roman Jakobson, dessen Arbeit über die 6 Funktionen der Sprache wir hier bereits einmal zitiert haben, um den Begriff der phatischen Kommunikation einzuführen. Sehr populär ist das Modell auch in der Form der Laswell'schen Formel, benannt nach dem Kommunikationswissenschaftler Harold Laswell. Wer sagt was, zu wem, auf welche Weise, mit welcher Absicht und mit welcher Wirkung? Das Modell nimmt an, Sprache und überhaupt alle Kommunikation sei ein Werkzeug der Übertragung. Nach dem griechischen Begriff für Werkzeug, nämlich Organon, heißt es deshalb auch Organon-Modell. Kommunikation bestehe darin, dass ein Sender eine aus Signalen zusammengesetzte Botschaft an einen Empfänger schickt. Zu diesem Zweck benötigt der Sender einen Kanal, auf dem er den Sender erreichen kann, und einen Code, der ihm und dem Empfänger vorschreibt, wie die Signale zusammenzusetzen sind. Außerdem muss der Signalfluss gegen Störungen abgesichert werden, und der Empfänger muss den Erhalt der Signale zurückmelden können. Tatsächlich orientiert sich das Modell übrigens an der technischen Funktionsweise des Radios. Das Modell dann auf das Radio oder das Fernsehen auch anzuwenden, ist also immer redundant. Das heißt, es wird immer funktionieren, denn es fördert zutage, was es immer schon weiß, was ihm nämlich eingeschrieben ist. Nun aber ist beim Fernsehen, wie wir gesehen haben, Übertragung ab einem bestimmten Punkt nicht mehr das Problem und auch nicht das Thema. Alle Signale gelangen immer schon überall hin. Sie sind immer schon da. Ich erinnere Sie nur an die Leuchtdiode. Und überall verfügbar ist nicht mehr ein Sender oder 2 oder 3, sondern sehr, sehr viele. 13 oder 20 oder 25 vielleicht und heute an die 200. Das Problem ist deshalb nicht mehr die Übertragung, sondern die Auswahl, die Selektion. Was aus dem Meer des Möglichen soll auftauchen und sich auf meinem Bildschirm zeigen und wann? Und was soll unter die Oberfläche sinken und sich dort bereithalten? Die Operation der Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten ist es, die durch die Fernbedienung instrumentiert wird. Die Fernbedienung ist das Medium, das die Wahl bewerkstelligt. Eine Kommunikationstheorie, die vom Gedanken der Übertragung von A nach B vollkommen absieht und stattdessen von der Operation der Selektion ausgeht, hat der Soziologe Niklas Luhmann ausgearbeitet. Für eine Theorie der Fernbedienung lohnt sich ein Seitenblick darauf. Was macht jemand, der oder die an der Kommunikation Anteil hat? Um an der Kommunikation Anteil zu haben, muss man zunächst das, was man hört oder sieht, überhaupt als Nachricht auffassen. Die, sagen wir, Hörerin der Nachricht trifft also eine Unterscheidung, nämlich diejenige, etwas überhaupt als Mitteilung aufzufassen und nicht etwa als reinen Lärm. Oder sie trifft die Entscheidung, eine bestimmte Mitteilung aus einer ganzen Menge verfügbarer Mitteilungen auszuwählen. Jede Mitteilung, so Luhmann, die tatsächlich gemacht wird, ist also zuvor ausgewählt worden, aus einer großen Menge ebenfalls möglicher Mitteilungen. Dieser ersten Selektion einer Mitteilung folgt dann jedoch eine zweite Selektion, nämlich in der Operation des Verstehens. Das Verstehen trifft, so Luhmann, erneut eine Unterscheidung, nämlich diejenige zwischen der Information und der Mitteilung. Das, was ausgesagt wird, also den Sachgehalt der Kommunikation oder schlicht den Inhalt, nennt Luhmann die Information. Das jedoch, was die Spezifik der Formulierung ausmacht, nennt er die Mitteilung. Wer kommuniziert, unterscheidet also zwischen dem, was ausgesagt wird, und der Art und Weise, in der es mitgeteilt wird, das Wie der Nachricht. Und genau diese Unterscheidung zwischen dem Was und dem Wie einer Nachricht nennt Luhmann das Verstehen einer Nachricht. Verstehen heißt, den Informationsgehalt einer Nachricht zu unterscheiden von der Mitteilung der Nachricht. So weit, so gut. Doch nun kommt der entscheidende Gedanke. Beide, Information und Mitteilung, sind nämlich hoch selektiv. Was immer mitgeteilt wird, es hätte auch anders ausfallen können. Jede Information wurde aus einer riesigen Menge anderer möglicher Informationen ausgewählt. Was immer ich sage, ich hätte auch etwas anderes sagen können. Und was immer ich höre, hätte ebenfalls anders ausfallen können. Bevor ich es ausgewählt habe, also aus all dem Lärm angehört und dann verstanden, hat schon jemand anderes die Information ausgewählt und die Mitteilung auch. Und genauso kann die Mitteilung so oder anders formuliert werden. Es hätte stets andere Möglichkeiten gegeben, dieselbe Information mitzuteilen. Beides, das, was ausgesagt wird und die gewählte Formulierung, durch die es ausgewählt wird, wurde jeweils aufgrund einer Auswahl festgelegt. Es ist ausgewählt und hätte auch anders ausfallen können. Das Verstehen unterscheidet mithin zwischen zwei verschiedenen Selektionen, die in der Kommunikation zusammenwirken, nämlich der Auswahl der Information und der Auswahl der Mitteilung. Das Verstehen aber ist seinerseits ebenfalls selektiv, denn jede Botschaft kann auf ganz verschiedene Weise verstanden werden. Die Unterscheidung von Mitteilung und Information kann verschieden ausfallen. Und je nachdem kann zum Beispiel auch die Information dann eine jeweils andere sein, weil ich die Mitteilung eben anders verstehe. Die Information, die die Hörerin einer Aussage entnimmt oder beimisst, ist daher genau genommen ein Produkt des Verstehens, der Unterscheidung von Information und Mitteilung und keineswegs ein zuvor feststehender Sachstand oder ein Faktum der Außenwelt der Kommunikation, der sogenannten Wirklichkeit. Information, Mitteilung und Verstehen bilden so eine operative Einheit. Sie, diese Einheit, besteht aus drei untereinander zusammenwirkenden und aufeinander einwirkenden Selektionen. Und genau diese operative Einheit ist für Luhmann die Kommunikation. Überprüfen wir das anhand des Fernsehens. Für das Fernsehen ist etwa die Kette sichtbarer Bilder, die auf dem Bildschirm erscheinen, ein Selektionsresultat. Es könnte ja stets auch etwas anderes gezeigt werden. Die gesendeten Bilder wurden etwa im Fall der Live-Sendung in der Regie aus einer größeren Menge gleichzeitig verfügbarer anderer Bilder ausgewählt, wie Umberto Eco dies beschrieben hat und wie wir es hier in unserer zweiten Sendewoche über das Live schon behandelt haben. dies und nichts anderes zu zeigen und es so und nicht anders zu zeigen, also mitzuteilen, dies sind Selektionsprozesse, die von der Regie durchgeführt werden und denen wir beim Live-Fernsehen in ihrem Ablauf zuschauen. Denn Live-Fernsehen, so haben wir damals mit ECO gesehen, besitzt dabei die Besonderheit, dass das, was mitgeteilt wird, nicht nur das Resultat, sondern vielmehr der Prozess fortlaufender Selektion selbst ist, den wir ja beim Zusehen verfolgen und der den eigentlichen Gehalt der Live-Sendung ausmacht. Und genau das macht ja im Übrigen auch den ontografischen Grundcharakter des Live-Fernsehens aus. Luhmann würde dazu sagen, dass dies schlicht der Grundprozess aller Kommunikation ist, den das Fernsehen hier allerdings sichtbar macht. Und dass das, was wir dabei sehen, seinen Gehalt nicht darin hat, was wir sehen, sondern in dem, was wir im Vergleich dazu nicht sehen, also darin, aus welcher Menge möglicher Bilder das Bild ausgewählt wurde. Es ist ein Selektionsgehalt. Dieser Gedanke betrifft aber zunächst nur die Regie. Nur sie wählt aus und wir vollziehen diese Auswahl nur nach oder mit. Kommunikation ist aber, wenn schon kein wirklich symmetrisches, so doch immer ein Anschlussgeschehen. Wenn wir an der Kommunikation Anteil haben wollen, dann müssen auch wir eine Auswahl haben. Und genau das bekommen wir mit der Fernbedienung. Jetzt können wir auf derselben Ebene, nämlich derjenigen des Schaltbilds, die Möglichkeit, die ganze Selektionsarbeit der Regie einfach zum Beispiel abzuwählen, zugunsten von etwas anderem, das wir ebenfalls sehen können. Mit den tiefgreifenden Konsequenzen für das Fernsehen als Selektionsgeschehen, die das hat, werden wir uns dann morgen weiter beschäftigen. Bis dahin darf ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und Ihnen noch einen schönen Nachmittag wünschen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende, seien Sie willkommen zu unserer immerhin schon 22. Sendung über das Schaltbild Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio. Und genau über das Radio haben wir gestern kurz gesprochen, denn nach dem Modell des Radios ist die herkömmliche Kommunikationstheorie gebaut. Sie moduliert die Kommunikation als ein geradezu technisches Geschehen der Übertragung von Nachrichten und benutzt dafür Begriffe wie Sender, Empfänger, Kanal, Rückkanal und Störung. Technische Begriffe. Für das Fernsehen aber sind wir seit gestern mit diesem Modell unzufrieden. Seit der Durchsetzung der Fernbedienung, die ihrerseits wiederum die Kanal- und Angebotsvielfalt und schiere Menge möglich und navigierbar gemacht hat, ist Fernsehen nicht mehr als Übertragungsgeschehen zu kennzeichnen. Nicht, dass es keine Übertragung mehr gäbe, aber sie macht die Besonderheit des Fernsehens nicht mehr aus. Vielleicht muss das Schaltbild statt über den Prozess der Übertragung über denjenigen der Selektion, der Auswahl begriffen werden. Das jedenfalls wird in der Fernbedienung unübersehbar und geradezu handhabbar. Wir haben uns deshalb gestern einer Kommunikationstheorie zugewandt, die die Kernoperation der Kommunikation überhaupt nicht in der Übertragung, sondern in der Selektion sieht und die wir bei Niklas Luhmann vorgefunden haben. Beim Betrachten einer Sendung unterscheidet die Zuschauerin die Information selbst von ihrer Mitteilung. Sie betrachtet einmal das, worum es in der Nachricht geht und was der mitgeteilte Sachverhalt ist, insbesondere aber das, was stattdessen hätte mitgeteilt werden können. Zum anderen betrachtet sie, wie der Sachverhalt mitgeteilt wird und wie er alternativ hätte mitgeteilt werden können. Diese Unterscheidung ist das Verstehen der Mitteilung. Das Verstehen kann sich auf vielfältig verschiedene Weise vollziehen. Jede und jeder kann die Nachricht anders verstehen. Das Verstehen ist seinerseits selektiv, sodass auch die Information selbst wiederum abhängig wird von der Art und Weise, wie sie von der Mitteilung unterschieden wird. Das Besondere einer massenmedialen Mitteilung wie dem Fernsehen ist bei all dem natürlich, dass sie keine spezifische, individuierte Adressatin hat, sondern sich an ein mehr oder weniger unbestimmtes Publikum richtet. Dadurch wird die Selektivität des Verstehens besonders akzentuiert, denn als Zuschauerin setze ich mein Verstehen auch stets ins Verhältnis zu dem, was ich als Verstehen derselben Mitteilung durch andere Zuschauerinnen annehme und voraussetze. Anders als in der Individualkommunikation spielen also nicht nur meine Möglichkeiten, die Nachricht zu verstehen, eine Rolle, sondern auch meine Annahmen über das Verstehen der Sendung durch die anderen. Mit der Fernbedienung jedoch verändert sich der Vorgang der Fernsehkommunikation noch einmal vollständig. Er kann zwar weiterhin in den selektionstheoretischen Termini der Information, der Mitteilung und des Verstehens beschrieben werden, aber er findet auf einer völlig anderen Basis statt. Nun nämlich sind die Selektionen nicht mehr körperlos, sie sind nicht mehr reine Bewusstseinsakte und geradezu immateriell oder auch nicht mehr allein Operationen des Gehirns, sie sind nicht mehr abstrakt. Vielmehr verdanken sie sich der Handhabung eines technischen Geräts und einer spezifischen Körpergeste. Die Selektionen werden konkret als Schaltungen, als das Betätigen von Tasten ausgeführt. Außerdem fungiert nun aus der Perspektive der Fernbedienung die Sendung nicht mehr als Mitteilung, die eine von ihr in der Operation des Verstehens zu unterscheidende Information enthält. Vielmehr ist nun die Sendung selbst Teil der Information und die Mitteilung ist die Abfolge der Sendungen, wie sie auf dem Bildschirm jeweils aktualisiert wird. Denn die Zuschauerin mit der Fernbedienung in der Hand nimmt die verschiedenen Sendungen, fragmentiert sie und setzt sie neu zu einer Abfolge zusammen. Sie formuliert damit eine eigene Mitteilung, die auch genauso gut ganz anders hätte ausfallen können. Sie wählt mit Hilfe der Fernbedienung aus einer großen Menge an Sendungen, die zugleich erhältlich sind, zunächst eine aus, später eine andere, dann wieder die erste, eine dritte, vierte, wieder die erste, eine zehnte, erneut die vierte, die fünfte und so weiter. Neben der Kette der tatsächlich von der Zuschauerin ausgeführten Selektionsoperationen sind stets beliebige andere Wahlen und Selektionsketten möglich. Im Sinn der Auffassung von Kommunikation als Selektion stellt sich die Abfolge der Sendungen als die zusammengestellte Information dar, die Abfolge der Selektionsoperationen aber als Mitteilung, die ebenfalls selektiv ist, weil sie ja anders hätte ausfallen können. Durch aufeinanderfolgende Betätigung der Tasten wird eine Abfolge von Selektionen bewirkt, durch die so etwas wie der Fernsehabend geradezu geschrieben wird, und zwar genau während er abläuft, und er währt so lange, wie die Kette der Kommandos per Fernbedienung nicht abreißt. Die Nachricht oder Botschaft, die in Information und Mitteilung differenziert werden kann, ist nun nicht mehr die Sendung, sondern es ist der Fernsehabend als Ganzes, kollagiert aus zahlreichen Bruchstücken von Sendungen. Erneut geht damit die Funktion, die beim Live-Fernsehen die Regie erfüllt, auf die Zuschauerinnen über und erneut begegnet darin die grundsätzlich ontografische Seinsweise, nunmehr des Fernsehabends, statt lediglich des Bildes oder der Sendung. Allerdings will es scheinen, als ob die Mitteilung hier überhaupt keinen Adressaten hätte. Schon die Massenkommunikation wendet sich ja an niemanden speziell, sondern an eine Vielzahl nicht näher bestimmter Adressaten. das Auswählen der Sendungen und Sendebruchstücke und ihre Komposition zu einem Fernsehabend wendet sich aber zunächst an gar niemanden, außer an die Zuschauerin selbst. Sie verfasst die Mitteilung und teilt sie sich selber mit. Als Kommunikation wäre das Fernsehen mit der Fernbedienung ein Selbstgespräch. Natürlich gilt das nur, wenn die Zuschauerin allein vor dem Fernseher sitzt und nicht, wie das ja oft der Fall ist, in einer Gruppe wie etwa der Familie oder im Kreis von Freunden. In diesem Fall bildet die Gruppe das Publikum für die Selektionsentscheidung. Das heißt für die Kommunikation dessen, der die Fernbedienung führt und damit auch die Dominanz innehat. Diese Kommunikation wird ihrerseits Folgen zeitigen, etwa Zufriedenheit, Unzufriedenheit oder gar ein Weggehen auslösen oder auch Diskussionen. Oder sie wird sogar, fernsehtypisch, in der Art des Flow ein fließendes Mit- und Nachvollziehen dieser zweiten Regie durch die anderen Zuschauerinnen, die keine Fernbedienung führen. Das Resultat ist dann nicht, wie bei der Regie, die einzelne Live-Sendung, sondern eben der je spezifische ontografische Fernsehabend in seinem Verlauf. Man könnte argumentieren, dass der Fernsehabend auch der einzelnen Zuschauerin sehr wohl von anderen beobachtet und verstanden wird. Es gibt sehr wohl ein Publikum, auch für den Gebrauch der Fernbedienung. Dieses Publikum sind die Sender, die Fernsehveranstalter. Sie sehen der Zuschauerin in ihrem Umschaltverhalten nämlich zu. Zu diesem Zweck gibt es die empirische und quantitative Zuschauerforschung in ihrer einfachsten Form der Einschaltquotenmessung. Längst ist sie dazu in der Lage, nicht nur das Anwählen einer Sendung, sondern auch die Verweildauer bei einer Sendung genau zu ermitteln. Freilich geschieht dies nur statistisch, durchschnittlich. Es werden nur etwa 1000 Fernsehhaushalte erfasst. Der Rest wird errechnet, extrapoliert. Die Zuschauerin wird also nicht etwa als individuelle Person, als einzelnes Bewusstsein oder psychisches System ermittelt, sondern nur als eine statistische Größe verhandelt. Ihr ganz persönlicher Fernsehabend ist nämlich eine Mitteilung, deren Informationsgehalt für den Fernsehsender genau dadurch zustande kommt, dass er ihn von der Mitteilung selbst unterscheidet, und zwar auf seine Weise. Man könnte auch sagen, die so beobachtete Zuschauerin ist ein reines Konstrukt durch den Fernsehveranstalter. Dennoch lässt sich schwerlich sagen, dass die Zuschauerin sich mit ihrem Umschaltverhalten an den Fernsehveranstalter als Adressaten wende. Er mag sie beobachten, aber sie teilt ihm nichts mit. Die einzige Adressatin, an die sich der allein verbrachte Fernsehabend als kollagierte Nachricht wendet, ist die Zuschauerin selbst. Sie führt in ihrem Hin- und Herschalten, wenn überhaupt, ein Selbstgespräch. Und dennoch gibt es eine weitere Instanz in diesem Prozess, um die wir uns kümmern müssen, außer der Zuschauerin und dem Sender. Und diese Instanz ist das Schaltbild selber. Das Schaltbild ist weder mit den Auswahlentscheidungen des Senders noch denen der Empfängerin identisch, auch wenn es aus ihnen hervorgeht. Denn auch das Schaltbild weiß, dass es abgewählt werden kann. Und es reagiert auch darauf. Dies kann man sehr gut an einzelnen Programmbeispielen und Sendeformaten beobachten, wie sie mit der Durchsetzung der Kanalvielfalt und der Fernbedienung als Selektionsmaschine in den 80er Jahren aufkamen. Das erste Beispiel für ein Schaltbild, das weiß, dass es an- und abgewählt werden kann und das darauf auch reagiert, ist das seinerzeit hochinnovative Format des Musikfernsehens, MTV. Musikfernsehen ist nichts anderes als Fernsehen mit bereits eingebauter Fernbedienung. So ist zum Beispiel der Transport von Bedeutung, ist Semantizität, nicht mehr der Grundmodus des Musikfernsehens, sondern, wie bei der Musik selber auch, Asemantizität. Musikclips bedeuten zunächst gar nichts, auch wenn sie selbstverständlich Bedeutungen annehmen und übernehmen und auch narrative Zusammenhänge ausbilden können. Aber diese erstehen erst vor unseren Augen aus einem je Clip verschiedenen Repertoire an Bildern. Bedeutungen und Erzählungen wachsen den Bildern zu. Sie werden von ihnen nicht vorausgesetzt und nicht als immer schon bereitstehende angenommen und dann zum Ausdruck gebracht. Der Musikclip beginnt bei der puren Mitteilung, nicht bei der Information. Die Information wird nicht übertragen, sondern hergestellt, und zwar durch Unterscheidung von der Mitteilung im Wege der Selektion. Und diese Herstellung ist genau der Inhalt des Musikclips. Das Verfahren des Fernbedienens wird rückwirkend zum Muster für die Bilder, die die Fernbedienung manipuliert. Nahezu dasselbe gilt für ein anderes, vollkommen neues Programmgenre der 80er Jahre, nämlich für die Nachrichtenkanäle, für die insbesondere CNN als Muster diente. Obschon gerade das Nachrichtenfernsehen hoch semantisiert zu sein scheint, da es ja von den Ereignissen in der Welt da draußen handelt und von nichts anderem, entwickelt es eine ganz neue Bildkultur des multiplen Umschaltens. Dazu gehört etwa die Praxis, Meldungen von anderen Orten, von denen gerade nicht im Bild berichtet wird, am unteren Rand, bisweilen sogar in zwei übereinanderlaufenden Schriftbändern, mitlaufen zu lassen. Damit wird eine Vorauswahl der Ereignisse und Orte präsentiert, an denen sich das Bild zwar nicht aufhält, aber zu denen es jederzeit hinüberwechseln könnte und wieder zurück. Sehr häufig werden Split-Screen-Bilder eingesetzt, bei denen ein Hauptbild sich vor einem Nebenbild abzeichnet, das aber nicht abgeblendet oder abgeschaltet wird. So kann zwischen dem Leitbild und dem Nebenbild immer hin und her geschaltet werden, und ein gleichzeitiges Verfolgen verschiedener Ereignisstränge in nur einem Bild wird möglich. Das Bild selbst verhält sich jetzt so wie die Zuschauerin mit der Fernbedienung, die zwischen zwei oder mehreren Kanälen stets hin und her gehen und sie alle mit mittlerer Aufmerksamkeit zugleich in ihrem Verlauf begleiten und beobachten kann. Die Ankerperson im Studio erscheint als diejenige Figur, die, wie die Zuschauerin vor dem Empfänger, geradezu beliebig zwischen Orten, Ereignissen und Ereignistypen umherschalten kann und so auf einer Oberfläche der Ereignisse hin und her navigiert. Auch in Serienformaten wird der Einzug der Logik und Ästhetik der Fernbedienung, also der Logik und Ästhetik der Selektion, bereits in den einzelnen Sendungen sichtbar. Das Paradebeispiel hierfür ist unverändert die Serie Miami Vice, die wir in unserer Sendung über die Agentenserien bereits genauer betrachtet haben. Als nahezu reine Episodenserie ist Miami Vice zunächst unauffällig. Der Grundplot kennt eine Reihe von Varianten, bleibt darin aber stabil. Von einer Woche zur anderen findet keine besondere Entwicklung statt. In den einzelnen Episoden jedoch wird, so haben wir bereits gesehen, zwischen Genres, Stilen, Farben, Geschwindigkeiten und Settings diesseits aller narrativer oder sonstiger semantischer oder logischer Vorgaben hin- und hergeschaltet. Der Vorrat etwa an Farben, vor allem Weiß, Schwarz, Türkis, Rosa und Aprikot, an Schauplätzen oder an Bewegungsarten gehen, tanzen, fahren, springen und so weiter, bildet jeweils ein Angebot, aus dem jede Folge zugriffsfrei und geradezu willkürlich schöpft. Besonders relevant ist hier natürlich, dass Objekte des Luxuskonsums und überhaupt das Konsumverhalten ausgiebig in den Vordergrund gespielt werden. Das beginnt mit Kleidung und Accessoires und geht über Fahrzeuge und andere Statussymbole bis hin zu Drinks und Drogen. Es umfasst auch die Prostitution als Konsum der Körper anderer und reicht bis zur Werbung, die Miami Vice schließlich selbst ja auch ist und deren Ästhetik die Serie folgt. Der Zusammenhang zwischen der Selektionsmaschine der Fernbedienung, dem Fernsehen mit eingebauter Fernbedienung und dem Konsumdruck wird so explizit. damit aber nicht weniger zwingend. In Moonlighting, in Deutschland unter dem abwegigen Titel »Das Model und der Schnüffler« gelaufen, gibt es ähnliche Grundzüge. Auch hier ist die Willkür, mit der die Zusammenstellung der Sequenzen erfolgt, ein Reflex auf die Willkür, mit der die Zuschauerin durch die Fernbedienung diese Sequenzen hantiert. Diese Willkür, das heißt Wahlfreiheit, ist es, die eigentlich kommuniziert wird, beziehungsweise die Kommunikation ausmacht und aus der die Information, der Inhalt der jeweiligen Folge erst so oder anders generiert wird. Grundsätzlich gilt ja, das haben wir ausführlich dargelegt, für alle Kommunikation, dass alles auch anders ausfallen könnte. Gerade dies, die Kontingenz, also die Eigenschaft zur Wahl zu stehen und auch anders möglich gewesen zu sein, ermöglicht die Kommunikation erst. Im Fernsehen mit eingebauter Fernbedienung dann wird diese Kontingenz ihrerseits reflexiv zum Inhalt der, auf ihre Weise natürlich ebenfalls kontingenten, Kommunikation. Dass alles auch anders sein könnte und ein Produkt aufeinanderfolgender und miteinander wechselwirkender Selektionsprozesse ist, gilt nicht nur, wie das für alle Kommunikation gilt, sondern es wird explizit und es wird unter Bezug gesetzt. Das Fernsehen der Fernbedienungsära ist in diesem Sinn kontingenz- und selektionsbewusst. Das Format des Fernsehens mit eingebauter Fernbedienung verdankt sich der Rückwirkung des Selektionsverhaltens der Zuschauerin auf die Kontingenz der Bilder. Dies wird in Moonlighting eigens thematisiert, und sei es durch eine Verschiebung. Die Zuschauerinnen in dieser Serie werden ab und zu direkt von den Figuren angesprochen. Die Protagonisten fallen aus der Rolle, schauen frontal in die Kamera und sprechen uns an. Oder sie diskutieren untereinander die Dialoge. Die Handlung greift etwa eine Verfolgungsjagd unter Sprengung der Bildgrenzen auf den Filmset und die Studiosituation über. Spätere Serien thematisieren genau die andere Seite der Wählbarkeit, die ja geradezu in einen Wahlzwang umschlägt. In der Welt der Fernbedienung kann man, ebenso wie in derjenigen des universellen Warenkonsums, der Selbstverwirklichung durch Selbstwahl überhaupt nicht entgehen. Man kann nicht nicht wählen. Es herrscht Selektionsdruck. Die Fernbedienung instrumentiert deshalb auch ein Imperativ. Du sollst wählen. Vor diesem Druck auszuweichen und Selektionsentscheidungen genau nicht zu treffen, kann dann eine mögliche Strategie in dieser Situation sein. Lebensentscheidungen, wie zum Beispiel die Berufswahl oder die Partnerwahl oder die Wahl der Lebensform, gehören, anders als andere, zu den nicht ganz umstandslos revidierbaren Selektionen. Sie können aber durch Fernsehen, mindestens narrativ im Fernsehen, aufgehalten werden. So geschieht es etwa in einer Serie wie Ally McBeal. Die Protagonistin, eben die Anwältin Ally McBeal, eingesperrt in einen kindlich erscheinenden Frauenkörper, steht immer wieder vor der Entscheidung, ins Erwachsenenleben eintreten zu sollen. Sie verweigert aber diese Entscheidung. Sie verharrt einfach vor ihr und amalgamiert ihr eigentlich rationales Berufs- und Liebesleben mit den höchst vergnüglichen Allmachts- und Animismus-Auffassungen des Kinderbewusstseins. Ally McBeal kann nämlich ihre bloßen Wünsche in der Umwelt tatsächlich wirkmächtig werden lassen. Woran sie denkt, das geschieht tatsächlich. Auffällig oft übrigens sind dies sogar Fernwirkungseffekte, die Ally McBeal erzielt, genau wie die Fernbedienung. Selbst Sex and the City kann in diesem Sinne gelesen werden, als groß angelegtes und dann doch aufgegebenes Ausweichen vor der Partnerwahl nämlich. Dies mit der besonderen Pointe, dass hier, ähnlich wie früher schon in Miami Vice, der Zusammenhang zwischen Konsumsystemen und insbesondere Luxuskonsumsystemen und Selektionsdruck in besonderer Üppigkeit und Affirmativität vorgeführt wird. Fernsehen mit derart impliziter Fernbedienung hat aber auch ganze Fernsehgenres hervorgebracht. So widmet sich eine ganze Gruppe ungemein erfolgreicher Formate auch inhaltlich nichts anderem als dem Aus- bzw. Abwählen insbesondere von Personen. Es geht hier um die Castingshows, zum Beispiel das international verbreitete Next Topmodel Format oder um Sendungen wie Bachelorette oder Dschungelcamp. Es ist ein enorm wichtiges Fernsehgenre. Vergessen wir nicht, dass es den amtierenden amerikanischen Präsidenten hervorgebracht hat. Donald Trump moderierte jahrelang die höchst erfolgreiche Castingshow The Apprentice. Bei allen Castingshows wird aus einer Menge von Kandidatinnen eine Siegerin durch sukzessive Verkleinerung der Bewerberinnengruppe ausgewählt. Diese Wahl wird schrittweise mit enormem dramaturgischem Aufwand inszeniert und bildet die Kette der Höhepunkte, die die Formate über Wochen und teilweise über Monate tragen. Sie gibt Raum für Vorauserwartungen und nachträgliche Aufarbeitungen, wie sie dann die Begleitmedien des Fernsehens in den Ausstrahlungsperioden der Castingshows beschäftigen. Die Abwahl fungiert als ausgedehnte Bebilderung des dem Fernsehen zugrunde liegenden und in der Fernbedienung ausgekoppelten und verstärkten Prinzip des Schaltbildes. Das Schalten hat hier nicht nur zu einem Bild, sondern gleich zu einem Bildverlauf und zu einem ganzen Format gefunden. Insofern es dabei auch um reale Existenzen der Kandidierenden geht, dehnt das Fernsehen hier seine Ontografie über seine Grenzen hinaus aus. Es erzeugt eine Realität, die ihrerseits ontografisch beschaffen ist, nämlich zumindest als Existenzform, etwa der Prominenz, verschwindet, wenn das Fernsehen verschwindet. Dabei ist ganz gleichgültig, ob die Abwahl durch eine Jury oder nur durch eine einzige Mitwirkende vollzogen wird oder ob dabei auch Elemente der Publikumsbeteiligung integriert werden, so etwa bei dem weltweit enorm erfolgreichen Showformat Big Brother. Unvergesslich ist besonders die Art, mit der Donald Trump die Abgewählten in The Apprentice davonschickte, nämlich mit seinem so schlichten wie bösartigen und aggressiven You're fired. Charakteristischerweise wird diese Wahl also immer als Abwahl inszeniert, wie beim Zapping mit der Fernbedienung, die ja auch eine Form der Negation dessen ist, was ich sehe. Insofern unterscheidet sich die implizite Fernbedienung deutlich von der expliziten, da in den Castingshows eine konsekutive und konvergente Kette von Wahlen getroffen wird, die auf ein Ziel hinläuft, die nicht revidierbar und nicht wiederholbar ist. Dennoch können sich die Castingshows erst entwickeln und durchsetzen, wenn das Prinzip insbesondere der Abwahl vom Bild selbst rückübertragen wird, auf Personen, die nun zur Wahl stehen. Die jeweils auswählende Person verhält sich zu den Kandidatinnen im Prinzip wie die Zuschauerin zu den Fernsehbildern. Dabei weist natürlich besonders das Motiv der Partnerwahl auf kulturelle Praktiken voraus, wie sie in der digitalen Alltagskultur situiert sind, in Form der Singlebörsen und der Partnerschaftsplattformen. Aber hier möchte ich für heute abbrechen. Morgen werden wir fortfahren, indem wir die Theoriearbeit noch ein wenig präzisieren und uns mit einer der ganz wenigen ausgearbeiteten Theorien des Umschaltens mit der Fernbedienung befassen. Eine sehr interessante Theorie, die dann auch vom Traum handeln wird. Und dazu noch einmal mit dem geradezu kulturhistorischen Umbruch, den die Fernbedienung im Kontext bewirkt. Bis dahin danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
Ihr Lieben, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende, liebe Studierende, herzlich willkommen auch heute zur Sendung Das Schaltbild, Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio. Diese Woche befassen wir uns mit der Fernbedienung, der Remote Control. Der Eingriff in den technischen Aufbau des Schaltbildes, die Konstellation und die Konstellierbarkeit des Schaltbildes, der durch die Remote Control ins Werk gesetzt wird, ist enorm. Die gesamte Kommunikationsstruktur des Fernsehens stellt sich um, vom Schema der Übertragung, mit dem wir alle vertraut sind, auf das Schema der Selektion. Kommunizieren heißt jetzt wählen, anwählen, auswählen und abwählen. Die ganze Welt erscheint jetzt als Resultat von Wahlen und als anwählbar. Das passt natürlich hervorragend zu einer neoliberal und konsumkapitalistisch geprägten Welt. Gestern haben wir uns dann neue Formate und Ästhetiken des Fernsehens, insbesondere der 80er und 90er Jahre, angesehen, die wir als Fernsehen mit eingebauter Fernbedienung oder mit impliziter Fernbedienung betrachtet haben. Dazu zählen zum Beispiel das Musikfernsehen der 80er und 90er Jahre, die damals neuen Nachrichtenkanäle wie CNN, aber auch Serien wie Miami Vice oder Moonlighting und ganz neue Formate wie die Castingshows. In jedem Fall geht es darum, dass hier alles gezeigt wird als wählbar, per Knopfdruck oder als bereits ausgewählt und deshalb als kontingent. Es könnte alles immer auch anders sein. Die einzelne Sendung erscheint bereits so wie der Fernsehabend, den die Zuschauerin sich per Remote Control noch zusammenschalten wird. Und so wenig wie ein solcher Fernsehabend irgendwie eine zusammenhängende Bedeutung oder einen vorhersehbaren festen Sinn haben wird, so wenig gilt das auch schon für die einzelne Sendung. So wie die Zuschauerinnen, so werden auch die Heldinnen und Ankerfiguren unter den Druck gesetzt, auszuwählen und abzuwählen und selber an- und abgeschaltet werden zu können. Der Medientheoretiker Hartmut Winkler jedoch ist ganz anderer Ansicht. Er hat eine der ganz wenigen Theorien der Fernbedienung entwickelt. Für ihn bietet das Fernsehen mit Fernbedienung nicht nur eine Auslieferung an den Konsum- und Selektionsdruck, sondern zugleich damit auch eine Entlastung vom und eine Alternative zum Konsumalltag. Die ästhetische und semantische Willkür, der sich die Fernsehzuschauerin ausgesetzt sieht, vom Fernsehen mit impliziter Fernbedienung, kontert sie durch die Ausübung einer eigenen Willkür mit der ausgelagerten, echten Fernbedienung. Dabei erzeugt sie, so entwickelt Winkler, eine Form sogar der Widersetzlichkeit. Diese Zuwiderhandlung gegen das Fernsehen mit Hilfe der Fernbedienung, bei gleichzeitiger Affirmation des Fernsehens, nämlich beim Fernsehen, entwickelt Winkler zunächst mit Hilfe des Begriffs des Schocks von Walter Benjamin. In der modernen Welt herrscht, so nahm Walter Benjamin an, eine starke Reizüberflutung, eine enorme Ereignisdichte vor. Deshalb ist der Mensch der Moderne grundsätzlich irritiert und irritierbar. Gegen diese Irritationen muss er sich schützen, indem er sich einen, wie Benjamin sagt, Latenzschutz zulegt. Ein Latenzschutz, der ihn befähigt, sich gegen andrängende Außenreize weitgehend zu immunisieren und sie unberücksichtigt und unwirksam ganz cool vorüberziehen zu lassen. Ab und zu jedoch muss der moderne Mensch, um sich der Wirksamkeit dieses Schutzes zu versichern, diesen erproben, wie in einem Probealarm. Das heißt, er muss ihn für einzelne, ausgewählte Ereignisse und Irritationen absichtlich aussetzen lassen und die Irritationen ertragen. Dies eben geschieht im Schock, etwa im freiwilligen Betrachten schockierender Bilder oder in der Kenntnisnahme schockierender Nachrichten. Diesen hier natürlich stark verkürzten Gedanken Benjamins überträgt Winkler nun auf das Fernsehen. Anders als beim Film, der ebenfalls etwa die schockierende Großaufnahme zum Beispiel bei Gewaltszenen kennt, ist die Zuschauerin dem Schock beim Fernsehen jedoch nicht einfach passiv ausgesetzt. Sie führt ihn vielmehr selbst herbei. Um ihren Latenzschutz funktionsfähig zu halten, müsse er eben ständig erprobt werden, argumentiert Winkler. Und genau diese Probe geschieht durch das Zappen, das Umschalten, das Switchen. Jeder Schaltvorgang mit der Fernbedienung geht mit einer Kohärenzunterbrechung einher. Und diese versetze der Zuschauerin jedes Mal auf neue ein, vielleicht kleinen Schock. Mit Benjamin spricht Winkler vom Taumeln, das ich dabei einstelle und eine völlig neue Wirklichkeitssicht freilege. Bleibt diese grundstürzende Verunsicherung aber normalerweise eine punktuelle Erfahrung, wird sie in der Vielzahl aufeinanderfolgender Umschaltvorgänge beim Fernsehen verdichtet und stabilisiert. Weder die Intentionen der Fernsehanbieter und Fernsehmacher, noch aber auch die bewussten Haltungen, Meinungen und Absichten der Zuschauerinnen dringen dabei durch, sondern vielmehr die Bilder selbst und ihre Konstellationen, die einer ganz eigenen Logik angehören und einen ganz eigenen Zugriff eröffnen, der sozusagen unkontrolliert ist und den Benjamin auch das optisch Unbewusste nennt. Das optisch-akustische Material selbst wird darin wirksam in seinem Eigensinn. Schließlich analogisiert Winkler diesen Zustand mit dem Zustand des Träumens. Im Gebrauch der Fernbedienung wirkt nämlich, ganz wie im Traum, das Unbewusste und bringt sich zur Geltung, sagt Winkler. Natürlich kann sich das Unbewusste beim Gebrauch der Fernbedienung nur dadurch artikulieren, dass es zwischen den vorfabrizierten, stereotypen Bilderfolgen, die ihm angeboten werden und die es nicht selbst erdacht hat, hin und her schaltet. Trotzdem kommt im Umschaltbild, im Prozess des Switchens, wie Winkler sagt, keineswegs nur das ohnehin Dominante zum Vorschein. Vielmehr zeigt sich darin, denkt Winkler, vor allem das gesellschaftlich Abgedrängte. Die sichtbaren Bilder auf dem Bildschirm verhielten sich zum Unbewussten, das sich in den Schaltvorgängen artikuliert, wie nach Sigmund Freud der manifeste Trauminhalt zum latenten Trauminhalt. Manifester Traumgehalt bei Freud ist das, was ich vom Traum erinnere und erzähle, was ich im Traum zum Beispiel gesehen und erfahren habe. Latenter Traumgehalt dagegen ist das, was dieser so bebilderte Traum bedeutet und was dann die Traumdeutung oder die Traumanalyse aus der Traumerzählung freilegt. Das Schalten mit der Fernbedienung wäre demnach die Traumanalyse der Bilder des Fernsehens. Durch das Schalten des immer schon Geschalteten legt sie etwas frei, nämlich den abgedrängten Gehalt des Fernsehtraums. Und dieser Traum gilt dann doch, so zumindest immer wieder der Subtext bei Winkler, er gilt dann doch der Möglichkeit einer kohärenten Welt und eines geschlossenen Sinnhorizonts. Der Wunsch nach und die Möglichkeit einer nicht nur gesamten, sondern ganzen Welt, sowohl der umfassenden wie der geheilten Welt, würde sich dann, wenn Winkler recht hätte, hier wohl artikulieren. Wie früher schon der Flow bei Raymond Williams, kehrt sich also unter der Hand das Switchen bei Hartmut Winkler in sein Gegenteil um. Sinn und Zusammenhang, und sei es nur als Traum, gewinnen bei diesen Autoren immer. Das Schaltbild artikuliert und verdoppelt sein Hervortreten aus der Selektion durch das Umschalten und Zurückschalten mit der Remote Control. Es verdoppelt und bejaht darin auch seine eigene Kontingenz und stellt sie heraus. Es ist sich ihrer bewusst. Damit nun hängt auch ein Übergang zusammen, der in der Geschichtsschreibung des Fernsehens als kanonisch gilt, nämlich derjenige vom sogenannten Paleo zum Neo-Fernsehen. Dieser Übergang findet um 1980 statt. Der wurde zunächst erneut von Umberto Eco beobachtet und später von Roger Audin und Francesco Cassetti genauer beschrieben. Alle drei Autoren bringen dieses Phänomen zwar nicht mit der Fernbedienung in einen Zusammenhang, und doch ist die Remote Control als Bedingung der Möglichkeit von Neo-Fernsehen unübersehbar. Wir werden das durchspielen. Das Paleo-Fernsehen zunächst, sei, so Audin und Cassetti, eine belehrende, eine allwissende Anordnung gewesen, bei der es stets ein Kommunikations- und Wissensgefälle gab. Immer wusste das Fernsehen mehr als seine Zuschauer. Im Neofernsehen aber, und das ist für uns eben das Fernsehen mit Fernbedienung, im Neofernsehen werde die Belehrung zugunsten eher kooperativer und offener Formen zurückgedrängt. Statt über Sachverhalte zu informieren oder sie einseitig zu kommentieren, wird darüber nun im Neofernsehen, im Fernsehen diskutiert, besonders im stark ausufernden Talkshow-Format. Das, daran können Sie sich erinnern, auch für Cavell im Jahr 1982 ein Hauptstück des Fernsehens geworden ist. Auch Rückkopplungs- und Abstimmungsprozesse, etwa Call-ins, werden mehr und mehr Teil der Programmgestaltung. Die einsinnige Orientierung und Autorität des Fernsehens beginnt zu erodieren. Eine andere Charakterisierung des Neofernsehens ist für unsere Auffassung vom Zusammenhang zwischen Fernbedienung und Neofernsehen besonders wichtig. Das Aufkommen eines neuen Bildtyps, nämlich der Übergangsbilder. Dabei handelt es sich um visuelle, meist bereits digital erzeugte Zwischenbilder und Bildeffekte, die am Übergang von einem Bild zum anderen eigens eingeschaltet werden. Es wird nun nicht mehr einfach von einem Bild zum anderen umgeschaltet. Es tritt etwas dazwischen. Das abtretende Bild wird zum Beispiel zur Seite weggewischt, geklappt, gefaltet, gedreht, komprimiert. Es bildet Spiralen, es wird einem Jalousieneffekt ausgesetzt und so weiter und so weiter. Und aus diesen Mustern und Bewegungen taucht dann das neue, das angewählte Bild ebenfalls auf. In derlei fancy Transitions wird nicht nur der Übergang von einem Bild auf das andere, wird die Operation des Umschaltens selbst ausführlich und ausdrücklich. Sie wird in ein eigenes Bild gefasst, das keinerlei Semantik mehr mitführt und nichts bezeichnet oder bedeutet. Für das Schaltbild ist diese Entwicklung von großer Bedeutung. Es tauchen nämlich Bilder auf, die selbst ausschließlich das Umschalten bebildern, das sie selbst ontografisch ausführen. Bestimmten Sendeformen in der Werbung oder im Musikfernsehen, aber auch in den Sendungen der neu entstehenden Nachrichtensender wie CNN, bestehen dann zu einem so großen Teil aus Übergangsbildern, dass das, wo zwischen der Übergang hergestellt wird, seinerseits aus Übergangsbildern zu bestehen scheint. Diese Entwicklung hängt natürlich nicht nur eng mit der Einführung der Fernbedienung zusammen. Es geht auch um andere frühdigitale Werkzeuge der Bildbearbeitung. Wir können sagen, dass um 1980 eine erste Digitalisierungswelle des Fernsehens abläuft. Wie wir gesehen haben, setzt allerdings auch sie bei der Remote Control ein, mit der Digitalisierung der Infrarot-Fernbedienung nämlich. Die Digitalisierung erlaubt im Wesentlichen zunächst, einzelne Bildpunkte auch außerhalb der Reihenfolge in den Zeilen gezielt anzusteuern. Das ist ein enormer Umbruch. Es ist jetzt möglich, den Schreibfluss des Kathodenstrahls umzulenken und diskontinuierlich werden zu lassen und zu verändern. Dadurch können zum Beispiel alle Punkte oder Flächen einer ganz bestimmten Farbe aus dem Bild herausgerechnet werden, und durch andere Informationen, etwa Teile eines anderen Bildes, ersetzt werden. Das wäre dann das berühmte Blue Screen oder Green Screen Verfahren des Fernsehens. Weitere solcher Verfahren sind die Videoausspiegelung, die Motion Control der Studiokamera und der nichtlineare Schnitt. In der Videoausspielung wird das Sucherbild der Kamera allen an der Aufnahme Beteiligten über Videomonitore zugänglich, was natürlich ein völlig anderes Zusammenspiel und vor allem ganz andere Rückkopplungseffekte bei der Produktion zulässt. Motion Control wiederum erlaubt über hydraulische und rechnergesteuerte Werkzeuge zuvor nicht mögliche Bewegungen der Studiokamera. Und nichtlineare Schnittverfahren schließlich schaffen die Möglichkeit, Videobilder nicht mehr nur durch die Assemblage eines an das andere anzuhängen, sondern nachträglich wie im Filmschnitt in eine schon bestehende Bilderreihenfolge einzugreifen. Im analogen Videoverfahren konnte man ein einmal hergestelltes Sendungsmanuskript sozusagen nicht mehr verändern, man konnte es nur verlängern. Man konnte etwas anhängen, aber nichts zwischenschneiden. Im nichtlinearen Schnittverfahren ändert sich das. Die erweiterten und erleichterten Werkzeuge der Bildmanipulation und Bearbeitung ziehen denn auch einen völlig neuen Visualisierungsstil des Fernsehens insgesamt nach sich. John Caldwell nennt dies die Televisualität. Im Fernsehen der Televisualität werden rein visuelle Schau- und Bildwerte nach vorn gespielt. Die einzelnen Kanäle müssen sich in der Flut des Angebots kenntlich machen und abheben von den anderen. Daher entwickeln sie so etwas wie einen eigenen visuellen Stil, der vor allem durch den Gebrauch visuell-technischer Effekte gekennzeichnet ist. Die Televisualisierung wird vor allem von den neuen Konkurrenten auf dem Fernsehmarkt betrieben, wie etwa CNN oder MTV. Sofern Stil ein Medium ist, durch das Bilder sich auf andere Bilder beziehen, aus ihnen hervorgehen und wiederum andere hervortreiben, insofern das also so ist, verstärkt die Televisualität den selbstreferenziellen, nicht repräsentationistischen Grundzug, wie er dem Neofernsehen ohnehin eigen ist, nämlich seinen Stil. Caldwell geht sogar davon aus, dass das Fernsehen ein selbstreflexives, ein sich seiner selbst bewusstes Verhältnis im Stil aufbaut. Die Bilder des Fernsehens enthalten und führen demnach eine implizite Diskussion darüber, was Fernsehen sei, und vor allem, wie es aussieht, was sein Stil ist. Jeder Kanal und jedes einzelne Bild weiß, dass er oder es genauso gut durch ein anderes ersetzt werden kann, gegen das es sich nun behaupten muss. Schon bevor die Bilder auf dem Bildschirm der Zuschauerinnen von ihnen hin und her geschaltet werden, verfügen sie über das, was wir gestern die implizite Fernbedienung genannt haben. Jedes Bild, das auf dem Schirm der Zuschauerin erscheint, kann jederzeit und auf Knopfdruck durch ein anderes aus dem riesigen Reservoir ersetzt werden. Es kann weggeschaltet oder weggesäppt werden. Damit ist jedes Bild an jedes andere anschließbar geworden. Und es dürfte keine Verknüpfung geben, die nicht auf irgendeinem Bildschirm auch tatsächlich ausgeführt wird. Auch wenn die Bilder tatsächlich voneinander völlig unabhängig sind, denn der Spielfilm auf dem einen Kanal hat überhaupt nichts mit der Quizshow auf dem anderen, der Werbung auf einem dritten und der Reportage auf einem weiteren zu tun. Obwohl das so ist, setzen sie einander, auf diese Weise wählbar gemacht, unter Bedingungen. Denn was ich anwähle, entscheidet sich in Relation zum Gesamtangebot. Jedes Bild setzt jedes andere unter Konkurrenz und artikuliert sich als eines unter vielen möglichen Bildern. Was ich sehen will, hängt davon ab, was es sonst noch so zu sehen gibt. Und da sich das, was es sonst noch so zu sehen gibt, ständig ändert, durch den Programmablauf auf jedem der zahllosen Kanäle, die auch bis heute in ihrer Struktur nicht wirklich oder nur sehr grob synchronisiert sind, ändert sich auch die je gültige Kontingenzlage, also der Blick auf das, was ist, unter Berücksichtigung dessen, was stattdessen ebenfalls sein könnte. Damit aber werden die verschiedenen Verhaltensweisen beim Gebrauch der Fernbedienung als Selektionsstile erkennbar. Ich kann die Fernbedienung nämlich so einsetzen, dass sie gezielt etwas Bestimmtes anwählt. Dies hier will ich sehen und alles andere nicht. Niklas Luhmann würde dies eine unbestimmte Negation nennen. Beim Fernsehen jedoch kann ich das, was ich nicht sehen will, doch immerhin erst einmal, und sei es noch so kurz, aufrufen, um dann zu entscheiden, was ich sehen und wobei ich bleiben will. Das wäre der Selektionsstil des Grazing, dass das Programmangebot erst einmal abschwenkt durch kurze Sequenzen aus jedem Kanal, bis sich der Eindruck einer genügenden Kenntnisnahme des Feldes einstellt und dann eine Entscheidung trifft, wo es bleiben will. Es wird hier gerade nichts ausgeschlossen, sondern die Bewegung ist additiv und sie gilt der Sättigung, dem umfassenden Überblick. Damit ist das, was ich nicht sehen will, dennoch in einer wie immer unvollständigen, abgeblendeten oder reduzierten Weise doch präsent, doch zu sehen. Das Abgewählte wurde insoweit berücksichtigt und findet sich mitgeführt in der Auswahl dessen, was ich dann sehen will. Es ist nicht einfach verschwunden, sondern in einer Art Kopräsenz vorhanden, die dem, was ich dann tatsächlich sehe, erst seinen speziellen Selektions- und, wie wir vorgestern gesehen haben, Informationsgehalt verleiht. Es kann aber auch sein, dass ich etwas Spezielles und Bestimmtes nicht sehen will. Alles, nur das hier nicht. Das wäre nach Luhmann eine bestimmte Negation. Als Selektionsstil des Fernbedienens wäre das das Zapping, das Abschießen des Ungewollten, das uns oben schon begegnet ist und das dem gezielten Vermeiden insbesondere der Werbung dient. Egal was ich sehe, die Werbung will ich nicht sehen. Das Zapping bringt die Werbung jedoch ebenfalls nicht völlig zum Verschwinden. Sie bleibt ja insofern wirksam und damit wirklich, als sie das Umschaltverhalten auslöst und unter Bedingungen setzt. Oft schalten wir auch zurück zum ursprünglichen Kanal, um zu sehen, ob die Werbung dort noch andauert. Das Zapping kann sich auch mit einem Grazing verbinden, indem wir die Werbepause dazu verwenden, nachzuschauen, was es auf anderen Kanälen alles sonst noch so gibt. Ein wiederum anderer Selektionsstil ist das Switching. Es ist ein doppeltes Verfahren. Ich wähle dabei dieses und jenes und ein drittes oder weiteres an, aber alles andere nicht. Ich verfolge also nicht 23 Kanäle, aber drei. Switching bedeutet nämlich das gleichzeitige Verfolgen mehrerer Sendungen, ohne dass dabei eine einzige besonders hervorgehoben wird. Das ist möglich, wenn Fernsehsendungen redundant und von langsamer Progression sind, was auf die meisten Sendungen zutrifft. Wir hatten ja schon mal gesehen, wie sich etwa die Soap Opera durch diese Merkmale auszeichnet, weil sie für das beiläufige Betrachten während anderer Tätigkeiten konzipiert ist. Und wohl alle Zuschauerinnen haben schon die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich möglich ist, zwei oder drei Sendungen oder noch mehr parallel durch Alternierung per Fernbedienung zu betrachten. Die durch Umschalten als Switching miteinander verbundenen Sendungen stehen dann überhaupt nicht in einem Negationsverhältnis zueinander, sondern in einem der Addition. Die Negation heißt dann nicht mehr eines sehen und alle anderen nicht, sondern diese einige hier und jene anderen dort nicht. Und auch das Switching kann sich mit den beiden anderen Selektionsstilen, dem Grazing und dem Zapping, verbinden. Die Gruppe der zugleich verfolgten Sendungen ist das Produkt einer Vorauswahl, die zum Beispiel durch Grazing erzeugt wurde. Sie kann zudem erweitert oder verengt werden, je nachdem, was anderswo angeboten wird, oder die Werbepause können die Gelegenheit schaffen, zu einer anderen der verfolgten Sendungen hinüber zu switchen. Und schließlich kann ein vierter Selektionsstil angenommen werden, derjenige des Channel-Hoppings. Dabei schaltet die Zuschauerin geradezu willkürlich weiter, und zwar charakteristischerweise nicht irgendwohin, sondern genau zum nächsten Kanal, der Reihe nach, mithilfe der entsprechenden Taste. Sie verbleibt dort, bis sie in irgendeiner Weise genug davon hat, das kann länger oder kürzer sein, und schaltet dann weiter zum nächsten Kanal. Dafür kann wiederum die Werbepause dienen, Ich schalte dann anlässlich der Werbung weiter, wie beim Zapping, aber nicht mehr zurück. Es kann auch sein, dass ich mehr oder weniger regelmäßig beim Erschöpfen meiner Aufmerksamkeitsspanne weiterschalte. Als Negationsstil hieße das, dies hier nicht mehr, dafür das nächste. Auch hier sind wieder alle möglichen Überkreuzungen möglich. Operationen der Negation zwischen alles, nichts und dies hier, der Addition von diesem und jenem und wieder anderem, der Alternation zwischen mehrerem und der Revision der getroffenen Wahl samt Rückkehr zum Früheren verbinden sich in den verschiedenen Selektionsstilen und ihren Überkreuzungen miteinander. Um dieses komplexe Geflecht angemessen zu beschreiben, genügt nun die Alternative von bestimmtem und unbestimmtem Negieren nicht mehr. Die ganze Logik von positiv und negativ, anwesend und abwesend, von Ja und Nein genügt nicht mehr. Morgen werden wir uns deshalb abschließend mit der Möglichkeit einer ganz anderen Logik befassen, der die Fernbedienung gehorcht. Bis dahin möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit sehr herzlich bedanken und Ihnen noch einen schönen Nachmittag wünschen. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende, seien Sie erneut willkommen bei unserer Sendereihe Das Schaltbild – Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio, die heute bei ihrer immerhin 24. Folge angekommen ist. Gestern, in der 23. Sendung, haben wir die Fernbedienung als Traummaschine betrachtet. Ein interessanter Gedanke Hartmut Winklers, auch wenn er von ihm schließlich zurückgeführt wird auf den Traum von einer kohärenten, sinnerfüllten und ganzen heilen und geheilten Welt. Dann haben wir die Selektionsstile des Grazings, des Zappings, des Switchings und des Channel-Hoppings voneinander unterschieden. Und zum Schluss haben wir damit begonnen, uns die Logik der Fernbedienung etwas genauer anzusehen. Denn wenn wir zwischen den Kanälen hin und her schalten, dann steht das, was wir abwählen, offenbar nicht einfach in einem Negationsverhältnis zu dem, was wir anwählen. Das, was wir nicht ansehen, ist irgendwie nicht einfach weg und irrelevant. Wir führen es mit. Und die unsichtbaren Bilder setzen die sichtbaren Bilder unter Bedingung, sie wirken auf sie ein. Zwischen dem Anwesenden und dem Abwesenden des Schaltbilds scheint es Zwischen- und Mischverhältnisse zu geben. Diese Verhältnisse genauer auszuloten, möchte ich Sie auf einen weiten und ziemlich gewundenen Umweg mitnehmen heute. Er führt uns vom Fernsehen weg zunächst einmal zum Film. Denn die Verhältnisse und die Logiken zwischen den Bildern des Fernsehens, die wir mit der Fernbedienung ja hantieren, sind ziemlich unbeforscht. Die Logiken in den Verhältnissen zwischen den Bildern des Films dagegen sind nicht nur weit weniger komplex, sondern auch weit besser untersucht. Bei Gilles Deleuze in seinem Buch über den Film findet sich ein Begriffspaar, das sich auf die Beziehung zwischen Bildern bezieht und das Deleuze charakteristisch beim Film antrifft als eine Art Herzstück des Films. Es ist die Unterscheidung zwischen dem Aktuellen und dem Virtuellen. Dem Aktuellen und dem Virtuellen. Stellen wir uns einmal vor, dass wir in einem Filmbild ein zweites Bild erblicken, nämlich ein Spiegelbild. Über den Spiegel wird etwa ein Gesicht oder ein Gegenstand, der sich außerhalb des Bildes, jenseits seines Randes oder Rahmens befindet, zum Beispiel hinter der Kamera oder seitlich eben aus dem Bildrahmen gerückt. Ein solcher Gegenstand oder ein solches Gesicht wird also in das Bild eingespiegelt. Das, was wir sehen, befindet sich dann nicht da, wo wir es sehen, wo es im Bild erscheint. Und da, wo es sich wirklich befindet, jenseits des Bildrands nämlich, im Unsichtbaren, sehen wir es nicht und da erscheint es auch nicht. Es ist also da und nicht da. Diesen merkwürdigen Zwischenort und Zwischenzustand nennt Deleuze das virtuelle Bild. Das Bild hingegen, in dem das Spiegelbild erscheint, als Bild im Bild, ist das aktuelle Filmbild, das aktuelle Bild, das wir betrachten. Diesen Gedanken können wir auf das Verhältnis von angewählten und nicht angewählten Fernsehbildern übertragen. Wir sehen die abgewählten Bilder vielleicht nicht im Rahmen des angewählten Bildes, aber sie sind dennoch in diesem Bild vorhanden. Denn beim Fernsehen geht es ja auch gar nicht oder nicht nur um das Sehen, sondern immer um das Schalten und, darauf kommen wir auch gleich nochmal zurück, das Tasten. Das haben wir von Beginn an immer wieder bemerkt. Und als Schaltbild ist das nicht angewählte, sind die nicht angewählten Bilder sehr wohl im Bild vorhanden. Sie sind nämlich über ihre Anschaltbarkeit in das Bild eingespiegelt, sozusagen nicht fürs Auge, aber für den Finger, der die Taste auf der Fernbedienung drückt. Sie sind in dem Bild, das auf unserem Bildschirm erscheint, anwesend, aber sie sind nicht da, wo sie anwählbar sind in dem sichtbaren Bild, sondern sie sind anderswo, nämlich auf einem anderen Kanal. Für die Fernbedienung gilt, dass Fernsehen immer das ist, was auf dem anderen Kanal, auf den anderen Kanälen läuft. Ohnehin ist Fernsehen ja immer das, was als nächstes kommt und zudem das, was die anderen sehen, aber dem können wir jetzt hier nicht nachgehen. Insofern können wir sagen, dass das, was auf dem Bildschirm gerade läuft, das aktuelle Bild ist und das, was auf den anderen Kanälen läuft, die virtuellen Bilder sind. Zumindest von diesem einen aktuellen Bild aus gesehen. Soweit, so gut. Ich hoffe, dass Sie mir folgen. Im Film gibt es aber im Hinblick auf die Spiegelbilder eine Besonderheit. Es gibt nämlich Filme, in denen wir zunächst ein ganz normales Bild sehen. Ein aktuelles Bild, in dem irgendetwas geschieht. Dann aber zieht die Kamera auf, das Bildfeld weitet sich, ein Rahmen kommt ins Bild und wir müssen feststellen, dass wir eben in einen Spiegel geschaut haben, ohne ihn als solchen bemerken zu können, weil sein Rand nicht mit abgebildet war. Plötzlich ist das, was wir eben noch für aktuell hielten, nur mehr virtuell. Es ist gar nicht da, wo wir es erblicken. Es ist dadurch nicht weniger wahr und auch nicht weniger real als zuvor, aber es ist anderswo, als wir dachten. Es ist gar nicht in dem Bild, sondern jenseits der Bildgrenzen und in unser Bild, unser aktuelles Bild, nur eingespiegelt. Und umgekehrt können wir in ein virtuelles Bild so versinken, dass es als aktuelles Bild erscheint. Und dasselbe kann natürlich auch durch einen Umschnitt geschehen. Aktuelle und virtuelle Bilder können die Plätze tauschen. Auch das können wir leicht in der Fernbedienung wiederfinden. Wenn wir umschalten, dann wird ein Bild, das vorher zwar real vorhanden, aber anderswo war, auf dem anderen Kanal nämlich, plötzlich sichtbar und damit aktuell. Dafür ist das vorige Bild plötzlich virtuell geworden. Das Umschalten ist also ein unausgesetztes Rekonfigurieren des aktuellen und des virtuellen. Es spielt nicht zwischen Anwesendem und Abwesenden, zwischen Sein und Nichtsein, zwischen Real und Imaginär, zwischen Ja und Nein, sondern zwischen Aktuellem und Virtuellem. Denn auch die anderen Kanäle sind anwesend, sind real, sind affirmativ, aber sie sind eben virtuell. Der Clou der Argumentation Deleuzes aber liegt noch in einem anderen und weiteren Punkt. Das Virtuelle ist nämlich nicht nur anderswo einzutreffen und ins Hier nur eingespiegelt, sondern auch anderswann, an anderer Stelle in der Zeit und ins Jetzt nur eingespiegelt. Da sind im Film etwa die Rückblenden. Sie zeigen etwas jetzt, das aber nicht jetzt stattfindet, sondern längst vergangen ist, anderswann ist. Die Rückblende, die Erinnerungssequenz, das sind Einspiegelungen des Vergangenen in das gegenwärtige Bild. Sie sind virtuelle Realitäten. Und so kann man es auch erneut für die Fernbedienung betrachten. Die virtuellen Bilder, die auf den anderen Kanälen laufen, während wir diesen hier ansehen, sind nicht nur anders wo, sondern auch anders wann. Denn sie können als nächstes angewählt werden oder als eben noch an, jetzt aber bereits abgewählte, fungieren, also in der Zukunft oder der Vergangenheit liegen. So wie die Bilder im Raum nebeneinander liegen und ein Blickwechsel das eben noch Ausgesparte ins Bild holen kann, so funktioniert es auch in der Zeit. Das Vergangene und das Zukünftige sind allesamt da, real und präsent, aber eben auf einem anderen Kanal, wie in einem Nebenraum des Gegenwärtigen. Gleich erst, als nächstes oder gerade eben noch gewesen. Wir können in das Zukünftige und das Vergangene hinübergehen, sie in die Gegenwart holen. Durch einen Tastendruck können wir das, was wir erst als nächstes sehen werden, nun aktuell werden lassen, indem wir es anwählen und anschalten. Und dabei zugleich auch das, was wir gerade sehen, in die Vergangenheit versetzen. Es ist nun etwas, das wir gerade gesehen haben. Und aus dieser Vergangenheit, falls wir später zurückschalten, können wir es auch wieder hochholen. Mit der Fernbedienung bewegen wir uns also permanent zwischen aktuellem und virtuellem und damit quer über ein Zeitfeld. Aber auch damit noch nicht genug, denn was für die Zeit gilt, gilt auch für die Modalität, also Möglichkeit und Wirklichkeit. Eben noch möglich wird das Bild vom anderen Kanal wirklich. Und eben noch wirklich fällt es zurück in die bloße Möglichkeit und eine unter sehr vielen. Und beide zusammen erst spannen das auf, was real ist. Normalerweise werden nun im Film zum Beispiel Rückblenden eigens als solche ausgeflaggt. Und Erinnerungssequenzen werden deutlich kenntlich gemacht. Sie können alle leicht Beispiele dafür finden, wie diese Kenntlichmachung und Markierung des Sprungs in die Vergangenheit im Film funktioniert. Es gibt aber gerade im modernen und im heute zeitgenössischen Film auffällig viele Beispiele dafür, dass eine solche Kenntlichmachung völlig entfällt. Wir sehen etwas und wir wissen zunächst nicht, dass es sich um eine Rückblende handelt. Erst im Nachhinein, zum Beispiel durch einen Umschnitt, erweist sich vielleicht, dass das, was wir gesehen haben, auf einer anderen Zeitebene liegt, eben anderswann. Und das gilt ebenso in der Modalität. Es kommt vor, dass die ganze Erzählung eines Films nur eine Sicht einer beteiligten Person war, perspektiviert, ohne dass wir es bemerkt haben. Das ist der Fall bei der Praxis des Unreliable Storytelling, des unzuverlässigen Erzählens oder des konjunktivischen Erzählens. Das Unzuverlässige oder Konjunktivische ist keineswegs weniger real, wir sehen es ja vor uns. Was wir für aktuell hielten, wird aber plötzlich virtuell. Die Bilder unterscheiden also nicht mehr zuverlässig zwischen Realität und Irrealität. Und da sie diese Unterscheidung aussetzen, trifft sie auch auf sie selbst nicht mehr zu. Alle diese Bilder zeigen Wirkliches, aber sie unterscheiden aktuell, hier und jetzt Wirkliches vom virtuell anderswo und anderswann Wirklichen, etwa der Einspiegelungen der Erinnerungsbilder oder der Rückblenden im Film. Und vielleicht sind sogar nicht gesehene oder im Film gar nicht enthaltene Bilder dennoch virtuelle und mithin auf virtuelle Weise reale Bilder eines Films. Die Fernbedienung nun erlaubt es, anders als im Film, jedes beliebige Bild auf Tastendruck aus dem Zustand der Aktualität in den der Virtualität zu holen und umgekehrt. Sie intensiviert als zusätzlich intermediäres Medium diese Verstrickung oder Kopplung zwischen aktuellen und virtuellen Bildern und es stellt sich vom bloßen Sehen auf das Schalten um und mithin auf das Tasten, nämlich das Tastendrücken. So wie das Bild im Beispiel des Films vom Spiegel durch eine Linsen- oder Kamerabewegung vom aktuellen in den virtuellen Zustand umschlägt, so geschieht dies beim Schaltbild durch Umschalten. Beim Umschalten von einem Kanal zum anderen verschwindet ein Bild und ein anderes taucht auf. Es ist aber nicht wirklich verschwunden, denn das andere Programm läuft ja stets weiter mit. Ein Bild wird aktualisiert, das eben noch Gesehene, jetzt Abgewählte dagegen wird virtualisiert. Jederzeit kann die Schaltung um die Verhältnisse wieder umkehren. Zwischen dem aktuell angewählten, aber abwählbaren und dem nicht angewählten, virtuell anwesenden, aber anwählbaren Bild bildet sich eine Oszillationszone heraus, in der Aktualität und Virtualität unablässig in der Schwebe gehalten werden oder die Plätze tauschen. So sehe ich, was ich nicht sehe und nicht angewählt habe, dennoch mit. Erneut sieht mich das, was ich nicht sehe, dennoch an. Und das, was ich sehe, sehe ich zugleich auch nicht. Ich bin selbst an das Wann, immer schon voraus und immer noch zurück. Im Tastendruck und im Moment des Tastendrucks berühren einander das virtuelle und das aktuelle Bild und werden sogar ununterscheidbar. Ob das angewählte oder das abgewählte Bild mehr Anteil daran hat und welches der beiden überhaupt ganz genau das gerade aktuelle ist und das virtuelle, das lässt sich jetzt nicht mehr feststellen. Das eben noch angeschaltete, jetzt aber schon weggeschaltete Bild ist keineswegs nicht mehr vorhanden. Es rückt lediglich als virtuelles Bild des jetzt aktuellen Bildes in die Vergangenheit, die trotzdem jederzeit durch erneuten Tastendruck anwählbar bleibt und insofern gegenwärtig. Das angewählte, aktuelle Bild hingegen bleibt abwählbar und ist sofern immer als das seinerseits virtuelle Bild des von ihm aus gesehen gerade virtuellen Bildes wirksam. Es bleibt immer affiziert oder aufgeladen mit einem anderen als seinem virtuellen Bild. Insofern ist das gegenwärtig aktuelle Bild auch immer schon virtuell vergangen, nämlich abgewählt. Was wir mit der Fernbedienung sehen, sind immer Bilder, die schon dann, wenn sie aufscheinen, mit Vergangenheit aufgeladen sind. Und solche Bilder, die auch dann, wenn sie abgewählt sind oder gar abgewählt bleiben, dennoch mit der Gegenwart des Aktuellen affiziert sind. Was wir mit der Fernbedienung eigentlich sehen, ist diese Oszillation zwischen den Polen des Aktuellen und des Virtuellen. Aus ihr ergibt sich erst, was das Frühere und was das Spätere überhaupt ist. Und insofern schauen wir beim Umschalten der Zeit selbst beim Entstehen zu, die aus dieser Koexistenz des Aktuellen mit dem Virtuellen als Zeit überhaupt erst erwächst. Lassen Sie mich nun noch eine abschließende Überlegung anstellen. Sie ist ganz anderer Art und gilt der Fernbedienung als ein magisches Instrument. Und zwar in einem ganz wörtlichen und strukturellen Sinn, keineswegs als bequeme Metapher. Diese Überlegung beginnt mit dem Motiv der Berührung. Die Fernbedienung und die implizite Fernbedienung der Televisualität intensivieren nämlich etwas, und das ist der taktile Grundcharakter des Schaltbildes. Das gilt nicht nur metaphorisch. Der Finger berührt physisch die Taste, und der Schaltkontakt bringt im Gerät ebenfalls physisch zwei Stromleiter miteinander in punktuelle Verbindung. Interessanterweise müssen wir bis heute zudem die Fernbedienung auf das Fernsehgerät und bei anderen Fernbedienungen auf andere Geräte hin ausrichten. Wir müssen zeigen und zielen. Das ist heute nicht mehr so plakativ wie seinerseits bei der Flash Control, die in Pistolenform gestaltet war und ein sehr genaues Treffen mit dem Lichtstrahl erforderte. Trotzdem ist die Fernbedienung sowohl technisch als auch semiotisch ein Instrument des Adressierens und des Zeigens, der Auswahl und eben der Fernwirkung geblieben. Sie funktioniert nicht wie das klassische Bild ikonisch, sondern indexikalisch. Indexikalisch sind nach Charles Sanders Peirce solche Zeichen, die mit dem Objekt, das sie repräsentieren, durch eine Kausalkette verbunden sind. Das gilt etwa für die Wetterfahne und die Windrichtung oder auch für die Fotografie. Auch die Fotografie ist durch eine Kausalbeziehung der physikalisch-optischen und der chemischen Prozesse von dem Objekt, das sie darstellt, zumindest mit verursacht. Alle Anzeiger, Wegweiser und Richtungszeichen, alle Adressen, Spuren und Abdrücke sind demnach indexikalische Zeichen. Auch Messwerte sind indexikalische Zeichen. Sie sind dies sogar zweimal, nämlich erst dann, wenn etwa die Höhe der Quecksilbersäule als Folge der zu messenden Temperatur genommen wird und dann noch einmal, wenn ihr ein Zahlenwert auf einer Skala beigemessen wird. Beides sind indexikalische Operationen. Auch wenn das Signal der Fernbedienung im Infrarotbereich liegt und für Menschen und übrigens auch Hunde unsichtbar bleibt, so ist es dennoch erstens ein Zeichen, das seinerseits ausgelöst wird und verursacht ist, und zweitens eines, das auf das Bild auf dem Fernsehschirm einwirkt. Der punktuell sichtbare Bildwechsel auf dem Fernsehschirm zeigt an, dass die entsprechende Taste der Fernbedienung gedrückt wurde, und sie ist so insofern ein Zeichen des Tastendrucks. Wo ikonische Zeichen, zu denen alle Bilder gehören, die Welt unter den Zugriff der Ähnlichkeit stellen und sie nach Ähnlichkeitsbeziehungen ordnen, da thematisieren indexikalische Zeichen Kausalität und Verursachung. Indexikalische Zeichen weisen stets nicht nur auf die Ursache hin, den Wind oder den Fuß, der den Abdruck hinterlassen hat, sondern auf die Kausalität, auf die Verursachung selbst. Sie bezeichnen nicht nur, wie Wegweiser und Adressen, Ziele, sondern auch Wege und nicht nur Wirkungen, sondern Wirkungszusammenhänge. Sie sind für Peirce stets doppelte Zeichen. Dies hat der Anthropologe Alfred Gell ausgebaut zu der Annahme, dass Indexe, indexikalische Zeichen, Wirkmacht und Verursachungsverhältnisse geradezu hervorrufen. Sie veranlassen nämlich ihre Nutzerinnen und Betrachterinnen dazu, ihnen Ursachen und Wirkungen, ja sogar Absichten, zu unterstellen. Für Gell sind es insbesondere die Kunstwerke oder die Designobjekte, die in diesem Sinne als Indizes oder Indexe fungieren. Die Betrachtung unterstellt Kunstwerken und Designobjekten, eben Indexen oder Indizes, eine besondere Verursachung. Sie werden nämlich durchweg als gemachte und nicht etwa als schlicht gewordene Dinge angesehen, wie zum Beispiel Naturobjekte. Und den Kunstwerken werden, so Gell, auch Wirkungen unterstellt, nämlich Einwirkungen auf die Betrachter, die etwa ein bestimmtes Gefühl empfinden, das ein Gemälde in ihnen hervorruft. Diese Wirkung eines Kunstwerks auf Betrachterinnen werden entweder vom Verursacher absichtsvoll unter Benutzung des Kunstwerks als Vehikel für seinen Willen hervorgerufen. Oder aber sie werden vom Künstler unbeabsichtigt als eine Intentio Operis, eine Absicht des Werkes, wirksam. Sie können auch in komplexen Verteilungen als nicht monokausale Verursachungsverhältnisse zustande kommen und emergent aus den sie tragenden Konstellationen hervorgehen. Der Clou der Argumentation Gells nun ist, dass demnach auch und insbesondere magische Objekte, Zauberstäbe, Fetische, Totems und Masken Indizes sind. Und ihnen widmet er dann den Hauptteil seiner Untersuchung. Auch sie, die magischen Objekte, thematisieren vor allen Dingen, egal was sie sonst tun, Kausierungsprozesse. Sie fassen die Welt als Wirkungszusammenhang auf. Ihnen eignet die Funktion, Verursachungsverhältnisse zu insinuieren und die Zuschreibung von Wirkmacht zu veranlassen. Die Fernbedienung nun gehört unbedingt und an prominenter Stelle in die Reihe solcher Indexobjekte. Ihre Verwandtschaft mit magischen Operationen, die zu Bezeichnungen wie der Mystery Control führen, haben wir eingangs bereits bemerkt. Die Fernbedienung ist schon von der Körpergeste her ein Zeigewerkzeug, eine Verlängerung des Kausalzusammenhangs von der Fingerspitze bis auf den Bildschirm. Das gilt auch für das Neofernsehen der impliziten Fernbedienung und der Televisualität. Das selbstreflexive Stilbewusstsein, das dieses Fernsehen prägt, weist die Bilder des Fernsehens auch auf der Produktionsseite als gewählt und gestaltet aus und als kontingent. Sie könnten auch anders sein. Die Welt der Wählbarkeit, in die die Fernbedienung führt, ist so auch eine indexikalische Welt der Verursachungs- und Wirkungsverhältnisse, der Richtung und Gerichtetheit, der Adressierung und der Spur und schließlich der Zahl. Sie steht im Kontrast zu einer Welt der Ikonizität und der Abbildlichkeit, die durch Ähnlichkeitsverhältnisse strukturiert wird und durch das Medium des Bildes. Die indexikalische Welt des Tastendrucks unterscheidet sich aber auch von einer symbolischen, bedeutsamen Welt, die sich durch Konventionen reguliert und auf dem Medium der Sprache beruht. Das Digitale leitet sich im Wortlaut vom lateinischen Digitum ab, was Finger bedeutet und schließlich auch Ziffer. Der Zahlencode des Digitalen beruht auf Ziffern und diese leiten sich vom Finger und damit vom Zeigen und Bewirken ab. Dieser überraschende Zusammenhang zwischen Magie, Körpergeste und Technologie, der vom Zeigen und Adressieren über das Abzählen und Zählen bis zur Indexikalität und weiter zur Digitalität läuft, dieser Zusammenhang ist nun in der Fernbedienung in paradigmatischer Weise zu einem technischen Gerät geronnen. Mit dieser Fusion der digitalen Technik und der Magie der Wirkwelt im Gerät beenden wir unsere Überlegungen zur Fernbedienung. In der nächsten Woche schlagen wir ein weiteres Kapitel aus unserem größeren Vorlesungsteil über die Transformation des Fernsehens auf. Dann wird es nämlich in weiterer Verfolgung der Digitalisierung des Fernsehens um das gehen, was wir die Second Screens nennen. Hier heißt es dann, Abschied zu nehmen von der Grundvoraussetzung allen Fernsehens, soweit wir es bisher betrachtet haben, nämlich vom guten alten Röhrenbild. Bis dahin darf ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und Ihnen noch einen schönen Nachmittag wünschen. Und ich würde mich wirklich freuen, Sie am Montag wieder begrüßen zu dürfen.